Deutschlandfunk. Der Tag.
Kein Streik, keine 50 Stunden, in denen nichts fährt. Weil beide Seiten, Bahn und die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, einem verpflichtenden Vergleich zugestimmt haben. Und damit sind wir auch schon mittendrin. Herzlich willkommen zur Ausgabe von der Tag am 15. Mai. Ja, die Bahn wird jetzt Mindestlohn zahlen. Ein zentraler Verhandlungspunkt bekommt also ein Häkchen. Gleichzeitig entstehen vielleicht auf oder hinter der Stirn auch einige Fragezeichen. Wenn man das so hört, wie die Bahn zahlt keinen Mindestlohn, als Aktiengesellschaft, deren Eigner zu 100% der Bund ist. Schon ein bisschen schrägo, klingt zumindest erstmal so. Und es stellen sich auch weitere Fragen, zum Beispiel die, ob wir uns in Zukunft auf mehr Streiks und damit eben auch auf mehr Unzuverlässigkeit einstellen müssen, ausgerechnet jetzt, wo es das 49-Euro-Ticket gibt. Und klar, die Türkei-Wahl ist natürlich auch ein Thema bei uns. So wie es aktuell aussieht, wird es eine Stichwahl geben zwischen Erdogan und Kılıçdaroğlu.
Wenn also Präsident Erdogan keine gravierenden Fehler unterlaufen, dann wird er in 2 Wochen den Sieg davontragen. Wir haben ja massive verbale Ausfälle erlebt in den letzten Wochen und Monaten. Verleumdungen und Vorwürfe an die Opposition, die bei vielen Wählern doch offenbar verfangen, denn sonst könnte es diesen großen Abstand heute nicht gegeben haben.
Das ist die Einschätzung von Martin Erdmann, ehemaliger Botschafter in der Türkei. Mit diesem Abstand meint er die roundabout 5 Prozentpunkte, die Kılıçdaroğlu hinter Erdogan liegt, obwohl Umfragen Erdogans Konkurrenten ja vorne gesehen haben. Wir gehen gleich rein in die Analyse dieser Wahl. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Recep Tayyip Erdogan, gestern beim Wahlabend in der Türkei.
Die vorläufigen Ergebnisse sind noch nicht da und dennoch führen wir mit Abstand. Der Gewinner dieser Wahlen ist, unabhängig von den Zahlen und Prozenten der Kandidaten und Parteien, ohne Zweifel unser Land, unsere Nation.
Und auch sein Konkurrent Kemal Kılıçdaroğlu hat sich geäußert.
Wenn unsere Nation Stichwahl sagt, sind wir damit einverstanden. Wir werden diese Wahl in der zweiten Runde unbedingt gewinnen. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass Erdogan vom Volk kein Vertrauen mehr bekommen hat. Der Stimmverlust in der AKP macht dies deutlich.
Nach allem, was wir bis zum Redaktionsschluss sagen können und was die bisherigen Auszählungen ergeben haben, liegt Recep Tayyip Erdogan zwar vorn, nur die absolute Mehrheit ist es eben nicht. Das bedeutet, sehr wahrscheinlich wird es eine Stichwahl geben. Vorab war ja immer die Rede von Schicksalswahl. Gestern Abend, beziehungsweise dann eben im Laufe der Nacht, ist es ein richtiger Wahlkrimi geworden, über den Karin Senz jetzt mehr erzählen kann bei unserem Podcast, unsere Korrespondentin für die Türkei. Karin, hast du das eigentlich auch so empfunden? War das ein Wahlkrimi?
Definitiv. Also ich habe nicht wirklich viel geschlafen heute Nacht, vor allem, weil es auch richtig lang ging. Ich war hier in Adıyaman im Erdbebengebiet noch auf den Straßen unterwegs und da ist auch immer wieder mal so ein Moped oder ein Auto an uns vorbeigesaust mit Hupe und Musik und Erdogan-Flagge. Adıyaman ist ja eine AKP-Hochburg. Manche haben also schon gefeiert, wobei die Frage ist natürlich, feiern wir bei diesem Ergebnis, weil es wird wohl eine Stichwahl geben. Das hat jetzt auch die oberste Wahlbehörde mit einem vorläufigen Ergebnis so bekannt gegeben.
Dann lass uns doch, wo du das schon ansprichst, die Stichwahl mal auf diese Zahlen bzw. Ergebnisse gucken. Das hat mich vielleicht auch ein bisschen verwirrt. Vielleicht bin ich nicht die Einzige, weil ja beide Seiten behaupten, die Zahlen seien nicht richtig. Und ich hatte das Gefühl, da gibt es doch unterschiedliche Interpretationen. Ist das richtig bzw. woher kommen die?
Also die Dinge in der Türkei laufen, glaube ich, bei einer Auszählung einer Wahl doch deutlich anders als in Deutschland. Also da werden praktisch ausgezählte Stimmen abfotografiert von den jeweiligen Parteien. Ich habe mir im Vorfeld auch von der CHP eine App zeigen lassen, wo dann diese Auszählungen wieder zusammengeführt werden. Ähnlich läuft es auch bei der AKP, also bei der Regierungspartei von Erdogan. Und dadurch kommen dann aber anscheinend solche unterschiedlichen Ergebnisse zustande, weil ja die Einspeisung dieser Daten dann auch ja anders gewichtet wird. wird. Also die Opposition hat beispielsweise auch der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, die aber als regierungsnah gezählt wird und von ihr angesehen wird, vorgeworfen, dass sie eben erstmal die AKP-Hochburgen ausgezählt hat, um da sozusagen schon mal Stimmung zu machen.
Aber es gibt doch auch ganz offiziell einen Wahlleiter. Läuft das nicht darüber?
Also es ist ein relativ komplexes und doch sehr unterschiedliches System zu Deutschland. Aber diese oberste Wahlbehörde hat eben jetzt dieses vorläufige Ergebnis bekannt gegeben. Und demnach kommt Erdogan auf 49,4% der Stimmen. Sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu auf 44,96, also knapp 45% der Stimmen. Und dann haben wir noch einen dritten Kandidaten, der liegt bei 5,2%. Und es ist, das ist auch nochmal besonders, immer noch nicht alles ausgezählt, so 99,9%, also 27 Urnen hat man im Land noch nicht ausgezählt. Und von den Auslandsstimmen beispielsweise, da gehören ja auch die Deutschen rein, da sind 84% ausgezählt. Also all das sind echte Besonderheiten und ein bisschen gewöhnungsbedürftig, glaube ich, für deutsche Ohren.
Jetzt hast du gerade schon diesen dritten Kandidaten ja angesprochen. Dem könnte ja jetzt noch mal eine ganz wichtige oder interessante Rolle zufallen. Sinan Oğan ist das. Der hat knapp über 5% der Stimmen bekommen. Ist denn überhaupt schon klar, wie der sich dann positionieren wird? Oder hat er sich überhaupt schon konkret dazu geäußert? Weil er könnte ja, man sagt dann immer, der Königsmacher sein.
Ja, also keiner der beiden Kandidaten ist über 50% gekommen. Das heißt also, nach dem aktuellen offiziellen vorläufigen Ergebnis wird es eine Stichwahl in 2 Wochen geben. Und da, du hast es richtig gesagt, wird es also auf Sinan Oğan ankommen. Er hat wohl noch keine Wahlempfehlung abgegeben, hat nur gesagt, also wenn sich bestimmte Parteien hier positionieren oder zurückziehen würden, dann würde das seine Empfehlung beeinflussen. Aber viele gehen schon davon aus, dass er praktisch eine Empfehlung pro Erdogan abgeben wird, weil er politisch dem möglicherweise doch näher steht. Aber ausgemacht ist eben an dieser Stelle noch nichts. Und ich kann es jetzt schon sagen, die nächsten 2 Wochen werden wahrscheinlich mindestens genauso spannend werden, wie das, was wir in den vergangenen Wochen und in der vergangenen Nacht auch erlebt haben.
Ja, du sagst jetzt spannend. Also in Bezug auf die Stichwahl ist dann, wenn es sie geben wird, angesetzt auf den 28. Mai. Aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal für uns versuchen, das zu umreißen, was das jetzt für die kommenden 2 Wochen bedeuten wird. Also einmal, wie wird dann dieser sehr komprimierte Wahlkampf erneut aussehen? Wird der noch polarisierender? Wird der noch härter gekämpft?
Du hast jetzt genau die Fragen gestellt, die ich eigentlich auch zu stellen habe. Also in der Türkei, ja, es ist einfach so, in der Türkei ist wirklich sehr vieles ungewiss. Klar, werden beide ganz hart kämpfen. Das versteht sich von selber. Die Frage ist, mit welchen Mitteln? Viele haben Angst, dass es unruhig im Land werden könnte. Viele hatten aber auch jetzt vor dieser Wahlnacht Angst. Und wir haben gesehen, dass es zumindest nicht unruhig war und dass Erdogan sich sogar hingestellt hat und gesagt hat, er wird einen zweiten Wahlgang akzeptieren. Das ist nicht unbedingt normal, denn er wird da eine völlig neue Erfahrung machen. Er kennt keinen zweiten Wahlgang. Bis jetzt hat er immer mit der Mehrheit, also mit einer Stimmenmehrheit von über 50% für sich gewonnen. Das ist sicherlich neu. Ich glaube, was sehr spannend sein wird, ist, wie die beiden auch in den Kurdengebieten nochmal um Stimmen werben werden. Denn es ist so, dass Kılıçdaroğlu, der Herausforderer, ja, da tatsächlich jetzt in allen Provinzen gewonnen hat. Und das war nicht selbstverständlich. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also ich war vergangene Woche nochmal, Anfang der Woche, in Diyarbakir, einer absoluten Kurdenhochburg. Und die pro-kurdische HDP, die eigentlich da immer die Wahlen gewinnt, hat keinen eigenen Kandidaten aufgestellt, sondern hat eine Empfehlung für Kılıçdaroğlu abgegeben. Und es war nicht unbedingt selbstverständlich, dass dem auch alle nachkommen werden, weil wir dürfen nicht vergessen, dass die Kurden gerade in dieser Region des Landes diese CHP von Kılıçdaroğlu mitverantwortlich machen für das Leid im Land. Und ich habe mit Leuten gesprochen, denen schon der Name Kılıçdaroğlu schwer über die Lippen gekommen ist und die Idee oder der Gedanke, dass sie jetzt ihr Kreuz da machen werden, noch schwerer. Aber offensichtlich sind sie dem nachgekommen, was passiert in 2 Wochen.
Aber das heißt aus Sicht der kurdischen Wähler, sie haben in Anführungsstrichen das kleinere Übel dann gewählt?
So haben sie es mir zumindest letzte Woche geschildert, wenn ich mit ihnen gesprochen habe. Das war eine ganz klare Aussage. Es gibt 4 Namen auf dem Stimmzettel. Einer hat sich dann Ende der Woche noch zurückgezogen, Muharrem İnce. Da haben bei der Oppositionspartei CHP schon die Sektkorken geknallt, weil sie gedacht haben, dass diese Stimmen 1:1 sozusagen an sie gehen werden. Ob das tatsächlich so war, das werden die Auswertungen zeigen. Aber offensichtlich würde ich mal sagen, eher nicht, weil sonst hätte Kılıçdaroğlu doch sehr gute Chancen gehabt. Zumindest hat es die Opposition so geklappt. glaubt, dass er gleich mal im ersten Wahlgang gewinnen könnte. Ja, und der dritte Kandidat, das ist eben jetzt Sinan Oğan, und das wird einfach auch nochmal eine sehr spannende Rolle werden. Aber ich glaube, auch ein Blick jetzt nochmal auf die Erdbebengebiete wird in den kommenden zwei Wochen nochmal mindestens genauso spannend werden.
Das heißt, werden die dann auch nochmal im Fokus des Wahlkampfs stehen? Was ist da deine Einschätzung?
Ja, wobei ich glaube, Kılıçdaroğlu offensichtlich die schlechteren Karten hat. Das haben die Gespräche in den letzten Tagen, die ich hier in Adıyaman beispielsweise geführt habe, gezeigt, aber auch nochmal gestern. Ich habe ja mit einem wirklich Erdogan-Fan gesprochen, der mir gestern nochmal vor dem Wahlbüro gesagt hat, ich werde für Erdogan stimmen, weil er trotz der schweren wirtschaftlichen Situation im Land den Geldhahn für uns hier in den Erdbebengebieten aufgedreht hat. Erdogan hat ja hier sehr starken Wahlkampf betrieben, hat immer wieder versprochen, dass neue Häuser gebaut werden, hat hier Spatenstiche gemacht, die teilweise belächelt wurden, weil man gesagt hat, das ist ja nur eine reine Show, hier wird ja gar nicht gebaut. Aber offensichtlich hat dieser Wahlkampf auch gefruchtet bei den Menschen, die sich erstmal wütend und enttäuscht gezeigt haben von dem, was direkt nach dem Erdbeben hier angekommen bzw. an Hilfe nicht angekommen ist. Und gerade wenn ich auch mit Leuten gesprochen habe, die dann gesagt haben, wir werden aber Erdogan nicht wählen, die haben gesagt, wir enthalten uns der Stimme. Und da, glaube ich, muss Kılıçdaroğlu, der Oppositionskandidat, nochmal ansetzen, dass er diese Leute vielleicht doch noch für sich gewinnt.
Jetzt hat der Fokus ja sehr stark darauf gelegen, auch hier bei uns in Deutschland in der Berichterstattung, wer eben der neue Präsident wird. Also wir wissen es ja alle noch nicht, ne? Aber bei dieser Wahl ist ja auch das Parlament neu gewählt worden. Was weiß man eigentlich da? Wie sieht die Zusammensetzung aus? Gibt es überhaupt Zahlen?
Ja, ich gucke gerade mal ganz aufmerksam. Zumindest habe ich noch keine offiziellen Zahlen, also vorläufigen offiziellen Zahlen des obersten Wahlrates vorliegen. Aber auch da sieht es so aus, dass zumindest das Bündnis der Regierung vorne lag nach dem, was wir aktuell haben. Aber warum ist der Fokus da nicht drauf gerichtet? Mhm. Wir haben seit 2018 ein Präsidialsystem unter Erdogan eingeführt. Und das hat dazu geführt, dass das Parlament so stark an Macht verloren hat, dass eigentlich wirklich der Fokus bei dieser Wahl nicht mehr auf das Parlament gerichtet war. Aber Kılıçdaroğlu, der Oppositionskandidat, hat von Anfang an gesagt, wenn er an die Macht kommt, dann wird er wieder ein parlamentarisches System in der Türkei einführen. Darauf müssen wir mindestens zwei Wochen warten, wahrscheinlich eher noch ein bisschen länger.
Aber wenn du das jetzt so sagst, Karin, also auch da, ne, wir wissen ja am Ende noch gar nicht, wer es werden wird, aber wenn diese Präsidialherrschaft dann aufgelöst werden sollte, was bräuchte Kılıçdaroğlu denn überhaupt dafür für Voraussetzungen? Also das geht ja dann erstens auch nicht von heute auf morgen. Und das Ganze ist ja, könnte ich mir vorstellen, ein langwieriger Prozess, der angeschoben werden muss.
Ja, also deswegen sage ich ja, werden wir eben nicht in zwei Wochen wissen, sondern ja, er wird natürlich nicht den Riegel, wenn er denn am 28. gewinnen sollte, einfach umlegen können von Präsidialsystem auf parlamentarisches System. Das bedarf eine ganze Menge und es bedarf eben auch Mehrheiten im Parlament und all das muss, glaube ich, erstmal eingerichtet werden. Und Kılıçdaroğlu hat einfach ein ganz großes Paket, würde er denn an die Macht kommen, vor sich, und da gehört sicherlich vor allem auch mit dazu, neben diesem parlamentarischen System, dass er die Wirtschaft wieder in Gang bringen wird. Und auch das wird eine Mammutaufgabe werden, die sich nicht innerhalb von kurzer Zeit erledigen lässt. Auch wenn die Türkei, und das habe ich in den letzten Jahren hier im Land immer wieder erlebt, ein sehr pragmatisches Land ist, wo Dinge deutlich schneller gehen als in Deutschland und immer überraschend schneller gehen als in Deutschland. Da habe ich mich auch schon und auch andere Experten sich immer wieder überraschen haben lassen müssen. Aber ich glaube, gerade was die Wirtschaft angeht, ist es auch ein ziemlich großer Brocken. Wir wissen, wir haben hier eine Inflation von zuletzt 44%. Offiziell, inoffiziell gehen Experten, unabhängige Experten davon aus, dass es mindestens doppelt so hoch ist.
Das ist jetzt sehr theoretisch, was ich die Frage, Karin, ich würde die Frage aber trotzdem gerne noch stellen. Könnte es denn zum Beispiel auch darauf hinauslaufen, dass die Mehrheit im Parlament, also dann AKP und MHP, dass die Mehrheit bekommen und der Präsident aber dann von der Opposition ist, und ginge das überhaupt zusammen?
Also theoretisch, ja, das ist gar nicht so theoretisch, könnte natürlich sein. Also wenn es jetzt eben tatsächlich zu einer Regierungsmehrheit im Parlament kommt und Kılıçdaroğlu am 28. gewinnen würde, dann haben wir genau diesen Fall. Auch ein Fall, den die Türkei so nicht kennt. Wie dann damit umzugehen ist, keine Ahnung. Also auch das werden dann möglicherweise von Kılıçdaroğlu Neuwahlen ausgerufen, weil er sagt, er kann so nicht regieren. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Blick in die Glaskugel. Im Moment gilt es, sich wirklich auf die nächsten Tage und die nächsten 2 Wochen zu konzentrieren. Was wird da passieren? Wer wird an welcher Stelle nochmal ansetzen? Es gibt bestimmte Gebiete und viele Gebiete zu beackern. Für die Opposition heißt es vor allem die Schwarzmeerregion. Da hat Kılıçdaroğlu keinen Stich machen können. Diese sind alle von Erdogan wieder gewonnen worden. Das ist ja eine klassische AKP-Hochburg. Bei Erdogan war es so, dass er beispielsweise an der Ägäis nicht gewonnen hat. All das geht an die Opposition, genauso wie auch die ganze Südküste, aber eben dann noch ein Stück weit in den Erdbebengebieten. Da hat tatsächlich Kılıçdaroğlu nicht sich durchsetzen können, obwohl man zwischenzeitlich durchaus das Gefühl gehabt hat, die Wut auf die Regierung ist groß. Da könnte es einen Deckzettel geben, den haben die Leute Erdogan so nicht verpasst.
Glaubst du denn, dass die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl dann ähnlich hoch ist wie jetzt? Ich habe was gehört von über 90%. Korrigiere mich gerne, wenn das die falsche Zahl ist, aber die Leute müssen sich ja dann trotzdem noch mal, sag jetzt mal, dazu aufraffen, nochmal ihre Stimme abzugeben. Glaubst du, das funktioniert weiter in so einem hohen Maß dann?
Das wird richtig schwierig werden. Nein, es sind offensichtlich keine 90% Wahlbeteiligung. Okay. Die Zahl stand tatsächlich kurz mal im Raum, aber inzwischen ist wieder von 89% die Rede. Ich glaube, das müssen wir noch mal kurz abwarten. Mhm. Ich habe jetzt noch nichts Vorläufiges, Offizielles dazu gesehen. Aber das wird insofern auch noch mal für die Menschen in der Türkei echt eine Anstrengung. Wie du sagst, die müssen sich nicht nur aufraffen, sondern die müssen es zeitlich einrichten und bezahlen können. Denn es gibt in der Türkei keine Briefwahl. Das bedeutet beispielsweise für die Erdbebengebiete, dass die Leute eben auch, wo auch immerhin sie sich geflüchtet haben zu Verwandten, weil sie hier kein Haus mehr haben, in Adıyaman beispielsweise, wieder anreisen müssen, um ihre Stimme hier abzugeben. Mhm. Ich saß ja im Flugzeug neben einer Frau, die dann gesagt hat, ja, sie fliegt jetzt extra von Istanbul nach Adıyaman, um für den Reis, also für den Führer zu wählen, für Erdogan, hat dabei betend die Hände zum Himmel gehalten, aber andere sind gekommen, um für die CHP zu wählen, und so wird es dann zum 28. eben nochmal sein müssen. Jede Partei, beziehungsweise die Regierung hat Busse und verschiedene Möglichkeiten versucht zu organisieren, damit die Leute anreisen können. Die CHP hat auch solches versucht zu organisieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Tourismussaison beginnt und die Leute in die Tourismusgebiete reisen, um dort zu arbeiten. Und jetzt haben sie schon einen gewissen Verlust, weil die Saison schon begonnen hat. Jetzt müssen sie noch mal 2 Wochen länger warten, um dort zu arbeiten oder aber eben, um für die Wahl wieder an ihren Heimatort zurückzureisen. Also wir erleben regelmäßig zu diesen Wahlen in der Türkei eine riesige Reisewelle einfach, weil die Leute an den Ort zurückreisen müssen, wo sie gemeldet sind. Und ob sie das jetzt 2-mal innerhalb von kurzer Zeit stemmen können, das ist tatsächlich die Frage.
Das ist also auch dann ein richtiger logistischer Aufwand. Karin, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute bei uns. Und ich hoffe, du kannst noch ein bisschen Schlaf nachholen. Und danke für die vielen Hintergründe. Gute Zeit.
Dankeschön.
Peter Fox, der in seinem ersten Album so wunderbar über seine Heimatstadt Berlin singt, den zitiere ich hier eher selten im Podcast. Aber an dieser Stelle muss es natürlich sein. Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht, beziehungsweise die Bahn kommt nicht. Das hätte passieren können, wenn es am Ende nicht doch eine Lösung gegeben hätte. Kein Streik bei der Bahn. Die Kundinnen und Kunden sind heute, zum Teil frustriert, zum Teil auch erleichtert.
Wir waren schon sehr nervös, weil wir kommen aus Irland gerade und sind also geflogen, wollten dann weiterfahren, und zuerst ging die S-Bahn nicht, und in der Zwischenzeit, wir haben hin und her geguckt, aber jetzt läuft alles. Alles bestens.
Chaotisch. Ich wollte eigentlich erst am Sonntag fahren wegen dem Streik, dann wurde da abgeblasen, dann habe ich mir gedacht, fährst du Montag? Okay. Mal gucken, aber fährt. Laut Internet ist der Zug Richtung Hamburg intakt und funktioniert, aber man wundert sich ja immer wieder, gerade bei der Bahn.
Und am Ende hat man eventuell auch den Überblick verloren, worum es denn eigentlich geht oder ging. Also mehr Geld, das ist klar, das wollte die EVG, aber es steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Und genau das gucken wir uns jetzt genauer an mit Dieter Nürnberger, unser Bahnspezialist hier im Deutschlandfunk. Hi Dieter.
Hallo Sonja.
Dieter, wie läuft es denn generell heute bei der Bahn? Also gibt es Zugverbindungen? Kommen die Menschen von A nach B nach C?
Na, ich denke, man kann schon sagen, es läuft besser als erwartet. Es war ja ursprünglich von der Deutschen Bahn AG auch so publiziert worden, dass rund ein Drittel des Fernverkehrs ausfallen würde heute, nachdem ja der Streik am Wochenende dann doch abgesagt wurde. Nun sind es nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch rund 10% der Verbindungen. Die Bahn hat sich so auf diese Sprechklausel geeinigt. Weitgehend normal läuft der Verkehr. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, davon sind trotzdem jetzt noch von den Zugausfällen, die nun bestehen, ja trotzdem noch einige 10.000 Menschen betroffen. Also so ganz reibungslos läuft es natürlich dann doch nicht, wie es vielleicht die Bahnspitze heute darstellen möchte. Ich war am Vormittag im Hauptbahnhof hier in Berlin, gleich um die Ecke. Da waren in der Tat einige Fahrgäste doch ganz zufrieden, weil sie eben Schlimmeres befürchtet hatten. Und oft hatten aber die Leute auch schon einen Plan B in der Tasche, vielleicht bei Flixbus oder beim anderen Unternehmen schon Alternativen gebucht und sind dann aber heute dann doch ganz normal mit den Zügen gefahren. Also zeigt aber eben auch, man muss sich vorab inzwischen als Bahnkunde richtig informieren. Man muss das im Internet nochmal nachchecken. Läuft die Verbindung? Wie ist da die Planung der Bahn? Oder halt eben auch per App. Und ja, die Bahn spricht davon, dass dieser Kraftakt nun gelungen sei. Es mussten ja mal in 50.000 Verbindungen sozusagen neu organisiert werden. Das betrifft die Einsatzpläne für das Personal ebenso. Sicherlich ist das kein einfaches Unterfangen, das muss man auch sagen. Und wichtig ist natürlich auch, dass die Züge dort stehen müssen, wo sie denn ursprünglich laut Fahrplan einmal abfahren sollten. Und das ist wahrscheinlich das Hauptproblem in der Logistik der Bahn, dass man das nicht so schnell in dieser Zeit mehr hinbekommen hat. Und ja, natürlich ist auch nicht nur die Deutsche Bahn vom Streik betroffen. Das muss man eben auch deutlich sagen. Die EVG verhandelt ja derzeit mit rund 50 Verkehrsunternehmen. Da ist sehr viel private Konkurrenz dabei, die natürlich überwiegend im Regionalverkehr unterwegs ist. Im Fernverkehr hat ja die Bahn praktisch noch fast ein Monopol, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ja, also es läuft besser als gedacht, das kann man sagen.
Wenn du das jetzt schon ansprichst, eben auch mit den unterschiedlichen Anbietern, bleiben wir vielleicht erstmal bei diesem Punkt. Also das haben wir ja jetzt alle mitbekommen, das war ein ziemliches Hin und Her für die Bahnkunden. Es war wirklich auch schwierig, den Überblick zu behalten. Bei diesem Streik wären ja sogar nach meinen Informationen ein paar Regionalbahnen gefahren oder auch private Anbieter. Wenn man, ich nenne es jetzt mal dieses Kuddelmuddel, sich anguckt, trägt das dann auch mit bei zur allgemeinen Verwirrung?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Und man muss es halt auch ein bisschen aufdröseln. Also im Großen und Ganzen beim Fernverkehr reden wir über die Deutsche Bahn AG, weil sie da fast konkurrenzlos fährt. Und eben diese 50 Verkehrsunternehmen, das sind viele kleinere Unternehmen wie die ODEC, die in Ostdeutschland fährt, aber auch ganz viele Nahverkehrsunternehmen, mit denen wird ja auch verhandelt. Deswegen ziehen sich auch diese Tarifverhandlungen zwischen der EVG und den Bahnunternehmen so lange hin, weil eben mit 50 unterschiedlichen Unternehmen gesprochen werden muss. Und klar, also wir sagen mal, die Bahn fährt, aber meinen wahrscheinlich als Journalisten und so wahrscheinlich auch sehr viele Zuhörer meinen die Deutsche Bahn. Aber natürlich ist der Markt doch deutlich breiter als angenommen.
Ein zentraler Teil des Vergleichs war ja der Mindestlohn für die EVG-Voraussetzung für alle weiteren Verhandlungen, weil die eben gesagt haben, dass auch die untersten Lohngruppen eben Mindestlohn bekommen sollen. Ganz ehrlich, ich glaube, da sind nicht nur bei mir, sondern auch bei einigen anderen mehrere Fragezeichen eventuell aufgeploppt, weil die Bahn zahlt keinen Mindestlohn. Ist das verwirrend oder kommt mir das nur so vor?
Nee, ich kann es nachvollziehen. Also das muss man natürlich ein bisschen aufdröseln. Im Großen und Ganzen zahlt die Bahn AG den Mindestlohn natürlich. Aber es gibt Berufsgruppen bei diesem bundeseigenen Unternehmen, die den Mindestlohn bisher nur durch Zulagen erreicht haben. Das betrifft vor allem Reinigungskräfte. Da geht es auch um Teile des Sicherheitspersonals, aber auch um jene Leute, die den sogenannten Grünschnitt bei der Bahn machen, die also dafür sorgen, dass entlang der Bahnstrecken ja vielleicht dann doch mal ein Ast abgesägt werden muss, damit beim nächsten Sturm eventuell nichts auf die Gleise fällt etc. Um diese Berufsgruppen geht es und das sind so ungefähr 2.500 Mitarbeiter bei der Bahn von insgesamt, glaube ich, 220.000 Beschäftigten im Konzern. Und hier wurde eben der Mindestlohn nur durch staatliche Zahlungen, also etwa durch das Jobcenter, aufgestockt. Er wurde aber eigentlich dann doch gezahlt. Zumindest hat sich das im Portemonnaie so bemerkbar gemacht bei den Leuten. 12 Euro und ein paar Cent. Aber eben diese Zulagenkonstruktion, das war eine Hilfskonstruktion. Und darum geht ja eigentlich auch der Streit bisher in den Tarifverhandlungen, weil halt die Gewerkschaft fordert, das Ganze muss jetzt endlich tabellentauglich werden. Es ist auch deswegen wichtig, weil wenn es eine Tariferhöhung oder ein Lohnplus gibt, dann wird das eben nur auf diesen tabellarisch gesetzten Lohn aufgesetzt. Da fallen dann die Zulagen nicht runter. Würde heißen, dass dieser Personenkreis, der ja ohnehin eher im Niedriglohnbereich anzusetzen wäre, dass der dann bei einer Tariferhöhung eben auch nicht die volle Tariferhöhung bekommen würde. Und da sagt die EVG, das ist auch für mich völlig nachvollziehbar, das sind ja die Leute, die praktisch während der Corona-Pandemie, als die Züge noch gefahren sind, auch beklatscht worden. Aber man muss es halt dazu sagen, das ist die untere Einkommensgruppe bei der Bahn, das sind Niedrigverdiener, ist auch ein recht fluktuierender Markt, da bleibt keiner so richtig lange in diesem Metier, aber auf jeden Fall, das wollte die Gewerkschaft somit beenden und deswegen hat sie halt auch diese Mindestlohnproblematik als essential gesetzt und darum ging im Grunde der Streit bisher in diesem Tarifkonflikt zwischen der EVG und der Bahn.
Also das war der zentrale Punkt, dass es eben in der, ja, im Tarifabschluss in diesen, ich glaube, das heißt Entgelttabellen, ne, dass es da dann ganz offiziell
richtig
auftaucht.
Ja.
Okay, lass uns nochmal schauen, wenn wir über die EVG sprechen, glaube ich, kann man auch immer gut nochmal über die GDL sprechen, über die Gewerkschaft der Lokomotivführer. Zwei harte Konkurrenten, also zwei Gewerkschaften, die stark miteinander konkurrieren. Geht es am Ende auch darum, wer als härtester Verhandlungspartner wahrgenommen wird? Ich weiß nicht, um zum Beispiel neue Mitglieder zu gewinnen oder wie ist da deine Einschätzung?
Das würde wahrscheinlich jetzt auf den ersten Blick keiner so offiziell sagen. Aber es ist natürlich in der Tat so, die GDL ist die Lokführergewerkschaft im Bahnkonzern so ungefähr organisiert bei 30.000 Mitgliedern plus minus. Und die EVG hat den großen Bereich der Andersbeschäftigten bei der Bahn, ungefähr 180.000 Mitglieder. Also eindeutig ist die EVG die größere Gewerkschaft. Die GDL ist die kleinere Fachgewerkschaft, so nennen wir das. Und da gab es natürlich auch in der Vergangenheit enormes Konfliktpotenzial. Klaus Weselski, der ja allseits bekannte Chef der Lokführergewerkschaft, das ist ja eher, wie soll man sagen, ein direkter Typ, ein bisschen hemdsärmlich. Und der ist natürlich ein starker Gewerkschaftsführer, sieht sich wahrscheinlich auch selber so. Und der hat natürlich beispielsweise kritisiert, dass zu Beginn der Corona-Zeit die EVG damals zusammen mit dem Bahnkonzern und der Bundesregierung das Bündnis für die Bahn geschlossen haben. Das hieß dann im Endeffekt, dass die Lohnerhöhung in dieser Zeit relativ bescheiden war. Ich glaube 2% oder knapp darunter. Und das hat natürlich Klaus Weselski gewurmt. Der hat dann den Federhandschuh sozusagen der anderen Gewerkschaft hingeworfen, hat gesagt, das ist nur eine sogenannte Gewerkschaft oder eine handzahme Gewerkschaft. Man muss natürlich dazu sagen, es gab damals auch die Zusage sozusagen einer Beschäftigungsgarantie, was ja in dieser Corona-Zeit auch im Wesentlichen ein wichtiger Aspekt war für die Gewerkschaften. Aber trotzdem, man hat so ein bisschen den Eindruck bekommen, da sind zwei Gewerkschaften in einem Konzern. Die eine poltert mehr und die andere ist so ein bisschen handzahm. Und darum geht es sicherlich auch. Es ist ja auch so, dass die GDL in den letzten Jahren doch Mitglieder gewonnen hat. Die EVG hat dann eher verloren. Somit ist auch eine gewisse Konkurrenzsituation ganz klar da. Und Klaus Weselski, der GDL-Gewerkschaftsboss, der gehört natürlich auch zu denen, die mehr als die andere Gewerkschaft den Konzern kritisieren. Es geht ja auch um Defizite im täglichen Bahnverkehr. Es geht darum, dass die Pünktlichkeit bei der Bahn 2022 sogar nur bei 65,2% lag. Das ist weniger als 2/3 der Züge, die pünktlich sind. Wobei man auch dazu sagen muss, bei der Bahn zählt ja alles als pünktlich, was mehr oder weniger plus minus 5 Minuten ankommt. Ja, da muss man sagen, da ist die GDL auf jeden Fall die nach außen hin deutlich dominierendere Gewerkschaft, die deutlich mehr fordert ist. Und ja, dieser Konkurrenzkampf, der könnte wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen noch zunehmen.
Im Juni will ja dann die GDL sagen, was sie fordert für ihre neuen Tarifverträge. Ich habe mir versucht vorzustellen, was das jetzt bedeutet für uns Bahnkundinnen und Kunden, allgemein für Bahnkundinnen und Kunden. Heißt das dann mehr Streiks, mehr Unzuverlässigkeit? Und ich habe natürlich auch noch im Hinterkopf, jetzt haben wir dieses 49-Euro-Ticket. Ist das nicht, was das angeht, auch total kontraproduktiv dann?
Fangen wir mal mit dem letzten an, mit dem 49-Euro-Ticket. Ja, Also das ist ganz klar so, das wurde jetzt groß beworben. Die Idee war natürlich vor einem Jahr das 9-Euro-Ticket, jetzt ist es noch 40 Euro teurer. Aber natürlich ist es wahrscheinlich für sehr viele Leute attraktiv gewesen, dieses Angebot anzunehmen. Sprich, sie haben sich diese Karte besorgt oder ja, dieses 49-Euro-Ticket. 7 Millionen, glaube ich, sind es im Moment. Und da ist das natürlich nicht unbedingt eine Werbung für, wenn jetzt durch Streik mehr und mehr vielleicht dann doch so manche Verbindung ausfällt. Aber man muss natürlich auch sagen, man muss wahrscheinlich in diesen Zeiten generell mit mehr Streikmaßnahmen in allen Branchen rechnen. Es geht ja darum, dass die Inflation in den letzten Monaten ja deutlich angestiegen ist, auf teilweise über 10%. Es gibt die Preisexplosionen im Lebensmittelmarkt und vor allem bei der Energie. Und logischerweise werden da im Moment Forderungen in Tarifverhandlungen formuliert, die natürlich deutlich größer sind, 10% und mehr, etwa im öffentlichen Dienst. Da ist das ja auch schon vereinbart worden. Also logischerweise wollen jetzt die Gewerkschaften für ihre Mitglieder auf jeden Fall einen größeren Schluck aus der Einkommenspulle haben, was nachvollziehbar ist, weil eben halt die Situation gesamtwirtschaftlicher Art so ist, wie sie ist. Und somit ja, man könnte wahrscheinlich damit rechnen, dass es zu mehr Streiks kommt in den kommenden Monaten. Und bei der EVG ist ja auch die Kuh noch längst nicht vom Eis. Hm. Es geht darum, man hat ja bisher noch gar nicht über Lohnplus, über Laufzeiten, also über diese typischen Merkmale einer Tarifverhandlung, da ist man auch gar nicht so richtig drauf eingestiegen, weil ja bisher halt diese Problematik des Mindestlohns die bestimmende Komponente in den bisherigen zwei Verhandlungsrunden waren. Und bei der GDL ist noch dazu zu sagen, da muss man sich jetzt nicht groß erstmal, zumindest was den Streik angeht, sorgen. Die Friedenspflicht der GDL, die läuft noch bis Ende Oktober diesen Jahres. Die Verhandlungen sollen dann losgehen im November. Aber Klaus Weselski, der eben schon zitierte Gewerkschaftsführer der GDL, der hat jetzt für Anfang Juni angekündigt, zumindest schon mal sozusagen ein Zeichen zu setzen. Und da wird er halt seine Forderung für die kommenden Tarifverhandlungen ab November schon öffentlich vorstellen. Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang, lässt vielleicht auch ein bisschen auf die Konkurrenzsituation der beiden genannten Gewerkschaften blicken. Aber zumindest wegen der Friedenspflicht müssen sich die Leute jetzt, wenn es um die GDL geht, zumindest bis Ende Oktober nun wirklich keine Gedanken machen.
Dieter, dann danke ich dir sehr fürs Aufdröseln. Ich mag das Wort ja sehr gerne und bis bald im Podcast, hoffe ich.
Machen wir so. Tschüss.
Tschüss. Dann noch zweimal Danke. Einmal von Silvia Engels, die war nämlich heute mit im Team, und von mir fürs Zuhören, fürs Gedankenmachen, welche auch immer das sind. Sie und ihr könnt es uns gerne schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Und dann freue ich mich schon auf morgen, da bin ich auch wieder da. Bis dahin gute Zeit. Sonja Meschke hat mein Name. Tschüss.